Hier ist CB-Funk, der Computerbiz-Podcast. Herzlich willkommen zur 170. Episode mit Fabian und Jan. Hallo Fabian.
Hey, hallo.
Ja, heute ist mal wieder Grafik von vorne bis hinten. Wir fangen an mit einer Nachricht vom Herrentag, lieber Fabian.
Der Herrentag.
FSR 4.1 kommt für Radeon RX 7000 und 6000. Man mag es kaum glauben. Weiteres Thema, Wolfgangs bis zu 300 Euro Grafikkartenvergleich, wobei man eher sagen muss 250 bis 300 Euro Grafikkarten. Wir haben ein Update zu den Forza 6 Benchmarks, die wir letzte Woche ausführlich besprochen haben. Das ist quasi so ein analoges Update zu die RX 7600, kann man nie kaufen, weil die wird nie Upscaling bekommen. Otto und du letzte Woche. Also kein ordentliches
Upscaling.
Wir
reden Upscaling. Drüber.
Na, das ist immer das Problem, wenn man den Podcast Mittwoch aufnimmt, aber erst Donnerstagnachmittag veröffentlicht.
Ja, damit konnte ja niemand.
Nein. Und gibt es ein großes Lob an die Community. Der Forza Horizon 6 Community Benchmark im neuen Setup läuft und es macht einfach nur Spaß, da bei zu sein und zuzusehen und Fabian, keine Werte manuell eintragen zu müssen, oder? Ja, wir fangen an. Fabian, du bist der Experte, was Upscaling anbelangt. Erst recht seit letztem Donnerstag, als am Nachmittag AMD über X mal wieder bekannt gegeben hat, knapp anderthalb Jahre, nachdem sie sich ja mal angucken wollten, ob FSR 4 vielleicht auch noch für RDNA 3 kommt, kommt es jetzt als FSR 4.1 noch für RDNA 3 und RDNA 2. Wenn auch nicht heute, aber in einem Teil schon gefühlt übermorgen. Jetzt, ja. Wie hast du dich gefühlt?
Das war eine relativ lustige Situation. Ich war, hatte gerade mir irgendwie einen Toast gemacht, habe gerade was gegessen nachmittags. Und dann öffne ich den Teamchat am Handy, um zu schauen, was geht heute eigentlich. Feiertag wahrscheinlich nichts.
Forza-Test, dann, aber gut.
Und dann sehe ich dann eine Nachricht von Michael. Der schreibt, hier hat AMD gerade auf X gepostet oder was, hat das reingeschickt. Ist das was Großes? Bin ich im Thema drin?
Oh Gott.
Und dann denk ich mir, ja, gucke ich es mir halt gerade an, das Video.
Ist wahrscheinlich langweilig.
Und dann ging das mit dem Video gar nicht, weil ich keinen X-Account habe, konnte ich gar nicht richtig drauf zugreifen. Ja. Dann hatte er das aber kurz reingeschickt, was da steht. Ich dann so, oh, ja, ist doch was Größeres. Müsste man ja jetzt noch an den PC gehen und eine News schreiben am Feiertag, was ich dann natürlich prompt getan habe. Es war wirklich eine Nachricht, mit der, denke ich, generell in dieser Form niemand mehr gerechnet hat. Und dass sie dann quasi aus dem Nichts, also was heißt aus dem Nichts? Sie haben ja vor eineinhalb Jahren gesagt, sie arbeiten dran. Und es gab vor einem Dreivierteljahr den Leak, wenn man so möchte, also auf der diese ganzen Ghetto-Lösungen ja basieren.
Ja. Nennen wir es OptiScaler.
Ja. Aber es hat ja jetzt trotzdem niemand mehr damit gerechnet, dass das jetzt plötzlich dann einfach, ja, hallo, hier ist es jetzt. Mhm. Aber es ist natürlich wieder AMDs Marketing, ist natürlich dann wieder, müssen wir nicht drüber reden.
Ja, genau, aber was bedeutet jetzt, hallo, hier ist es jetzt? Da muss man ja unterscheiden. Ja,
FSR 4.1, also die aktuelle Version von AMDs Upsampling, das ja seit Stufe 4 auf KI setzt und mit 4.1 vor ein paar Monaten nochmal ein bisschen besser wurde, das kommt jetzt ganz offiziell, also ohne irgendwelche Umwege, für RDNA 3, also Radeon RX 7000, und für RDNA 2, also Radeon RX 6000. Und zwar für alle Grafiklösungen dieser Generation, so wie ich das verstanden habe. Für RDNA 3, also die 7000er Serie, soll es im Juli soweit sein. Sie haben nicht gesagt, ob Anfang, Ende Juli. Das heißt, gehen wir einfach mal vom 31. aus und werden dann hoffentlich nicht enttäuscht. Mhm. Und nicht ganz übermorgen, aber in zwei Monaten könnte es soweit sein. Und für RDNA 2 Grafikkarten, also Radeon RX 6000, aber eben auch für einige APUs, die teilweise ja noch auf RDNA 2 setzen, ja, sogar in neuen Produkten, wir hatten das Thema ja.
Genau, also die kleine Version des ROG Xbox Ally mit dem Z2-Chip.
Genau, das Ding und das Steam Deck natürlich.
Ja, das auch, ganz prominent.
Die sind dann Anfang nächsten Jahres dran. Anfang nächsten Jahres heißt wahrscheinlich innerhalb der ersten 3 Monate, aber warten wir es mal ab, das ist dann ja durchaus noch mal eine Weile hin.
Und das kommt aber nicht 1:1 mit FP8, sondern nutzt dann das, was geleakt wurde, oder?
Das, also bei den Radeon RX 6000ern, bei RDNA 2 wissen wir das noch nicht. Okay. Da hat AMD sich zur Technik nicht geäußert. Grundsätzlich können auch die RDNA 2 GPUs Int 8. Ich habe mir jetzt aber gerade gar nicht angeschaut, wie da die Performance von Int 8 ist. Also nur weil sie das können, heißt das ja nicht, dass sie da auch ordentlich Leistung drin haben. Also zum Beispiel kann ja auch eine moderne Radeon oder eine moderne GeForce Grafikkarte für Gamer, die kann ja theoretisch auch FP64 oder Int 64, aber nur als Fallback, dass sie das überhaupt richtig rechnet, wenn sie da drauf löst, die ist dann nicht performant. Also da wurde kein Augenmerk drauf gelegt, weil das für Gaming irrelevant ist. Es kann sein, dass RDNA 2 Int 8 kann, aber halt auch nur als Fallback, damit keine Rechenfehler passieren und nicht, weil man gedacht hat, dass man da mal Leistung braucht. Weiß ich jetzt nicht, aber bei RDNA 3 machen sie es über Int 8, genau. Also wo RDNA 4, also die aktuelle Generation, ja explizit diese FP8-Einheiten hat, also Fließkommazahlen mit 8-Bit-Genauigkeit, sprich 256 Möglichkeiten. Es wurde extra verbaut, ausgebaut, nativ beschleunigt, weil es im AI-Kontext interessant ist für Computergrafik, also eben genau für diese Geschichte des Upsamplings insbesondere. Das hat RDNA 3 noch nicht. RDNA 3 kann aber Int 8. Mhm. Int 8 ist das analoge Integer-Datenformat, also für ganze Zahlen. Also bei 256 Möglichkeiten dann halt eben von minus 128 bis 127. Und das hat gleich viele Möglichkeiten, also gleich viele Möglichkeiten, eine Zahl darzustellen. Es sind dann andere Zahlen, also wirklich aufgelöst, jede ganze Zahl von minus 128 bis 127, wohingegen FP8 Gleitkomma ist, das heißt, man hat um die 0 herum eine sehr hohe Auflösungsgenauigkeit, ne? Also man kann 0,0125 und dann 0,125 und so weiter und so fort, das kann man darstellen. Und man verliert dann aber, ich glaube, ab 4 ist es in dem Fall schon so, oder ab 6 oder ab 8 in dem Bereich kann man dann plötzlich keine ganzen Zahlen mehr genau darstellen, weil es ein logarithmisches Skala im Endeffekt ist. Man verliert, je weiter man von der 0 weggeht, Auflösungsvermögen, ja, weil man halt eben trotzdem nur 256 Optionen hat für eine Zahl. Und man kann dann auch noch die 128 darstellen und die 256, also man kann auch weiter über das Intervall hinausgehen, dass die Integers darstellen können mit 8-Bit. Aber man wird halt extrem ungenau, also weil es sich halt jedes Mal verdoppelt. Ne? Also der Abstand zwischen Zeitzahlen verdoppelt sich dann, grob formuliert. So, und jetzt ist es an AMD, oder die Aufgabe, die AMD jetzt hier anscheinend gemeistert hat, ist, diese beiden Werte so zu übersetzen, dass das Ergebnis am Ende trotzdem in etwa äquivalent ist. Und da haben sie sich nämlich auch noch nicht so geäußert. Sie sprechen von einer Out-of-the-Box-Lösung und sie sagen hier bessere Bildqualität, sharper Visuals, smoother Gameplay. Aber sie haben nicht explizit gesagt, wie es bei der Leistung und auch der Qualität gegenüber der FP8-Variante auf RDNA 4 abschneiden wird. Wir hatten ja...
Ich bin gerade auch schon am Suchen. Wolfgang hat sich das ja mal angesehen. Vielleicht
hast das ist sogar hier im Artikel, habe ich es reingepackt. Also zumindest den Benchmark. Die visuelle Qualität, da hatte Wolfgang schon ein paar Unterschiede gesehen. Es war jetzt nicht so, dass man sagt, man kann FSR 4 auf den alten Radeons nicht verwenden. Also es war damals zum Leak im September die inoffizielle Lösung. Seitdem ist sehr viel Zeit vergangen. Es kann gut sein, dass AMD diese Zeit entsprechend genutzt hat, um daran zu arbeiten. Mhm. Sonst hätten sie es ja auch damals schon veröffentlichen können, wenn man so möchte. Wenn ich jetzt mal unterstelle, dass das keine produktpolitische Entscheidung war, so lange zu warten.
Ja.
Aber wir hatten damals ja schon gemerkt, dass wir über den Int8-Weg auf den RDNA 3 Grafikkarten oder auch auf einer RDNA 4 Grafikkarte, wenn wir auf der den Int 8 Weg gehen, dass wir da mehr Rechenleistung brauchen, um das Upsampling umzusetzen, beziehungsweise wir weniger FPS gewinnen, als wenn wir über den FP8 Pfad gehen. Wo dann die Frage ist, liegt es daran, dass die eine Einheit einfach breiter, schneller beschleunigt werden kann als die andere, oder liegt es daran, dass wir die Umrechnungseffekte haben, die man auch gar nicht ganz rausbekommt? Bei der Qualität ist es auch eine Frage, inwiefern man das angleichen kann. Denn die Situation ist die, Was wir damit ja im Endeffekt machen im Kontext von AI-Upsampling ist, wir multiplizieren Matrizen miteinander oder multiplizieren generell irgendwelche Vektoren miteinander, also große Zahlenmengen. Und wenn ich auf Fließkommazahlen, also zum einen habe ich bei den Fließkommazahlen, bei FB8 habe ich einen anderen Wertebereich als bei Int8 und nicht nur einen anderen Bereich, sondern ich habe auch eine andere Werteverteilung. Ich habe diese logarithmische Verteilung, wo hingegen ich bei den Integers eine lineare Verteilung habe. Und da brauche ich eine Skalierungsfunktion, die das entsprechend umrechnet. Denn wenn ich jetzt halt, also es kommt ja auf die Gewichte an, auf die Verhältnisse der Zahlen zueinander und prinzipiell kann man AI dann mit FP8 machen, man kann es mit Int8 machen, man kann es mit Int4 machen, man kann es mit FP16 machen, man kann es sogar mit Int2 machen, theoretisch. Ja. Also das funktioniert prinzipiell gut, das auf verschiedene Datentypen zu portieren. Das Problem ist nur, wenn das Netz, wenn dieses Netz halt angepasst ist, das neurale Netz auf FP8, dann ist es natürlich zum einen die Werte gewohnt, die man mit FP8 hat, die Verhältnisse von den Werten zueinander. Also wenn ich jetzt bei Integer hingehen würde und sage, wir teilen jetzt den größten Wert, den wir haben, durch den zweitgrößten Wert zum Beispiel, oder wir multiplizieren die miteinander, dann komme ich natürlich auf ein ganz anderes Ergebnis, als wenn ich das bei FP8 sage, wir nehmen den größten Wert, weil der viel größer ist. Mhm. Und wenn wir dann den zweitgrößten nehmen, naja, der ist nur noch halb so groß, wie gesagt, logarithmische Verteilung, wohingegen ich bei Int8 vom größten zum zweitgrößten Wert, das sind 127 zu 126, die liegen sehr nah beieinander. Das heißt, ich kriege ganz andere Rechenergebnisse. Die muss ich entsprechend skalieren, sodass das alles wieder auf die gleichen Verhältnisse zueinander mappt. Das wäre die erste Aufgabe, das kriegt man an sich hin. Das Problem ist aber, dass wir bei den Berechnungen immer Rechenfehler haben, sobald wir bei Fließkommazahlen unterwegs sind. Wir erinnern uns, ich hatte da mal,
du hattest da schon mal,
glaube ich, zu ausgeholt. Ja. Und währenddessen wir bei ganzen Zahlen natürlich immer auf eine ganze Zahl runden bei jedem Ergebnis, und wenn wir mit ganzen Zahlen rechnen, müssen wir uns schon sehr dumm anstellen, dass dabei dann am Ende keine ganze Zahl mehr rauskommt, solange wir nur multiplizieren oder addieren. Ja.
Also, subtrahieren geht sogar nicht. Auch, Fabian. Nur
Ja, gut, das macht, ja, also es wird schwierig. Ja. Und bei den Fließkommazahlen wiederum ist es ja vorprogrammiert, dass wir da Ergebnisse rausbekommen in unserer Ergebnismenge, die wiederum nicht im Definitionsbereich dieser Fließkommazahl drin liegen. Das heißt, wir müssen runden, einfach nur um weiterzurechnen. Computer können nicht akkurat runden, also sie runden alle falsch. Man hat sich in den 70er Jahren, haben sich die großen Hersteller dazu geeinigt, dass man wenigstens gemeinsam falsch rundet. Bis dahin war es so, dass AMD-CPUs andere Ergebnisse produziert haben als Intel-CPUs. Bei Fließkommazahlen, beim Runden, inzwischen machen sie das alles gleich, aber es ist falsch. Und dieses falsche Runden, in Anführungszeichen, das kann man über die Integers nicht wirklich simulieren. Diese Informationen, die werden verloren gehen. Also, weil Integers anders runden als Fließkommazahlen, das ist, in der Hardware ist das reingegossen, da kann man auch nicht drum herum rechnen, also könnte man, aber das wäre dann müsste man in Software rechnen und das würde die Performance so hart mit Füßen treten, dass es nicht geht. Insofern hat man da andere Ergebnisse. Und dann ist die Frage, inwiefern fällt das auf? Hätten wir jetzt einen deterministischen Algorithmus, der irgendwelche präzisen Ergebnisse liefern muss, könnte man das vergessen, würde nicht funktionieren. Zumal wir mit jeder Multiplikation die Ergebnisse wieder vervielfachen. Mhm. Aber weil wir hier im Endeffekt ja bestimmen, wie hell ein Pixel ist, wie hell der Farbwert eines bestimmten Pixels ist. Wenn man diesen Pixel für den Bruchteil einer Sekunde sieht, danach der nächste kommt. Und wenn der eine ein bisschen zu hell ist und der darauf folgende ein bisschen zu dunkel, dann werden diese Rechenfehler zu Rauschen. Und dann gehen die verloren bestenfalls, sodass es eventuell ein ganz bisschen anders aussieht, aber nicht wirklich schlechter. Mhm. Das wäre das Best-Case-Szenario.
Wo du hier gerade vom Rauschen sprichst, du hörst es wahrscheinlich nicht, aber ich entschuldige mich dafür, dass ich hier heute vor dem Mikrofon sitze und obwohl ich was gegessen habe, mein Magen laut
heißt. Du bist hungrig auf FSR.
Ja. Auf. Aber jetzt hast du schon wieder darüber, also ich entschuldige mich dafür, sollte das auf der Tonspur drauf sein. Hier sitzen echte Menschen mit einem echten Magen. Jetzt hast du aber über das gesprochen, vorrangig, was anders sein könnte und möglicherweise auch ein bisschen schlechter, aber die große positive Botschaft ist doch eigentlich, egal was wir da kriegen werden, es ist ein Riesenschritt für beiden vorletzten Generationen oder beiden letzten Generationen. Und damit kommt jetzt AMD endlich auch dem Ansatz von Nvidia nach, dass also da gibt es auch exklusive Technologien für neuere Generationen, aber das bei dem Upsampling können alle aktuellen alle GeForce RTX ja alles, was es bis dato gibt. Und
aber auch da haben wir Leistungsunterschiede.
Ja, die haben wir, genau.
Also die Bildqualität ist da identisch, wenn man so möchte. Aber die RTX 40er und RTX 50er, die kriegen den DLSS 4, 4, 5 besser gestemmt als als RTX 20 und RTX 30. Mhm. Und hier läuft es wahrscheinlich darauf hinaus, dass es ein bisschen ähnlich wird. Mhm. Also du hast natürlich recht. Ich bin schon eine Woche später fast jetzt, ich bin schon über die Freude hinweg, dass FSR 4.1 kommt, sondern direkt in den Analysemodus wieder gegangen. Aber ja,
es war auch als Kritik gedacht. Aber die Botschaft als solche ist ja erstmal eine positive.
Extrem positive.
Auch wenn man nicht weiß, warum es so lange... Ja, es hat halt sehr lange gedauert und so richtig ist auch wieder nicht klar, warum es jetzt noch passiert. Sind es die aktuellen APUs? Also du hast ja das Steam Deck angesprochen, aber die Steam Machine, die kriegt ja auch nur RDNA 3 und wäre eigentlich raus gewesen. Das war ja für mich neulich noch der größte Grund zu sagen, da muss noch was passieren. Wobei es doch dann das Gerücht gab, dass, und wir haben auch drüber gesprochen, dass da vielleicht Valve einfach selbst bastelt, ne? Und die Gangsterlösung einsetzt. Aber nee, müssen sie nicht. Und damit ist doch klar, dass die Steam Machine auch nicht vor Juli kommt, oder?
Genau, also das war teilweise, habe ich das auch als Kommentar gelesen, damit hat AMD ja jetzt quasi den Release-Termin der Steam Machine weiter eingegrenzt. Mhm. Es kann natürlich sein, dass Valve da entsprechend auf AMD Druck ausgeübt hat, von wegen, kommen wir für... Wir verwenden eure Hardware schon in unseren Produkten, dann sorgt wenigstens dafür, dass die Software nicht katastrophal ist, also was das Upsampling angeht. Es kann sein, dass das der Anstoß war für AMD, das jetzt doch noch umzusetzen. Es kann sein, dass es wirklich so lange gedauert hat, bis sie es ordentlich hinbekommen haben. Man weiß es nie. Mhm. Es kann sein, dass es eine produktpolitische Entscheidung war, dass man sagt, okay, wer jetzt nicht auf eine RDNA 4 Grafikkarte umgestiegen ist, wegen des besseren Upsamplings, der wird das wahrscheinlich auch nicht mehr in den nächsten 1,5 Jahren tun, bis die nächste Generation kommt. Den können wir dann jetzt auch das gute Upsampling geben, einfach für unseren Ruf. Ich weiß es im Endeffekt nicht. Es bleibt nur dabei, es ist eine sehr positive Nachricht. Ne? Denn unabhängig davon, ob es am Ende genauso gut ist wie FSR 4 auf einer RDNA 4 Grafikkarte hinsichtlich Qualität und Leistung, wir wissen ja schon von dem League im, ich glaube, das war September, ne?
Genau. Ja, irgendwann
Spätsommer. Selbst wenn es nicht ganz so gut ist, selbst wenn die Qualität ein bisschen niedriger ist als FSR 4.1 in dem Fall dann auf einer RDNA 4 Grafikkarte und selbst wenn man 5% höhere Leistungseinbußen hat, es ist trotzdem noch ein riesiger, riesiger Zugewinn, weil man immer noch hingehen kann, statt FSR 3.1 native FSR 4.1 Balance oder gar Performance nehmen kann, die Qualität nicht schlechter geworden ist, sondern tendenziell eher besser. Ja. Und dieser Vergleich, der hört sich krass an, aber er kommt so hin. Das hat Wolfgang damals schon und in den letzten Monaten in so vielen Vergleichen festgestellt zwischen verschiedenen Upsampling-Modi. Ja. Also FSR 4.1 Performance sieht besser aus als FSR 3.1 Native. Und was das bei gestiegener Bildqualität an Leistungsreserven freilegt, kostenlos auf diesen Grafikkarten. Ne?
Endlich liegen 9070 XT und 7900 XTX wieder gleich auf. Ja, was mich auch daran erinnert, dass mich natürlich höchstwahrscheinlich auch Wolfgang sehr darüber freut, der ja gerade den Testparcours nochmal neu aufgelegt hat und da kann er dann, muss er dann die RDNA 3 Grafikkarten, die da noch drin gewesen sind, ja auch nochmal mit FSR 4.1 dann testen und dann kommt aber auch der Hinweis, FSR 3.1 schlechte Bildqualität wieder weg. Und
Also bei RDNA 2 Grafikkarten wird er dann ja noch bleiben, aber die sind ja eigentlich nicht mehr im Testgeschehen vertreten.
Genau. Die hat er da jetzt nicht mitgetestet. Ja, und das müsste
Wolfgang hat schon Entschuldigung, Wolfgang hat schon angekündigt, der wird sich das natürlich anschauen, wenn FSR 4.1 dann für Elena 3 kommt. Es wird Benchmarks geben, zum einen, zum anderen aber auch eine Analyse der Bildqualität. Also da wird er schauen, inwiefern schneidet das denn jetzt gegenüber FSR 4.1 über FP8 auf Elena 4 ab. Da wird es dann die gewohnten iCAD-Vergleiche
Der
geben.
Schlag schlägt meinen Magen direkt lauthals in die Hände. Ja.
Ja, ansonsten zu dem Thema, willst du noch was ergänzen?
Nee, ich.
Ich würde halt nochmal, ja, du hattest sie eben im Intro schon angesprochen. Letzte Woche, als wir den Podcast aufgenommen haben, am Mittwoch, habe ich ja noch bei unserem, ja, bei unserer GPU-Exkursion der 7600 XT, oder war das 7600 ohne XT, ist ja auch egal. Ich habe ihr attestiert, man sollte sie niemals kaufen. Sie hat gegenüber der RTX 5050 komplett das Nachsehen. Einerseits bei Effizienz natürlich, beim VRAM meinetwegen, die 8 zu 8, aber vor allem, weil die 7600 niemals ein vernünftiges Upsampling haben wird und man dauerhaft eine schlechtere Bildqualität haben wird. Das ist dann natürlich schon einen Tag später gealtert wie Milch. Niemand konnte es wissen.
Ja, und es ist ja auch noch nicht Realität. Ne?
Es
Also
ist noch nicht
lass uns mal
Realität,
den
ne?
Juli abwarten, aber grundsätzlich erstmal eine tolle Nachricht.
Ich
AMD
freue
hat es
mich, dass ich
entweder
falsch lag.
geschafft oder endlich die Rufe, die Kritik nicht nur gehört, sondern sich ihrer auch angenommen. Und ja, Arena 2 ist natürlich noch ein weiter Weg dann bis nächstes Jahr. Aber und halt auch für aktuelle Produkte, wir haben sie angesprochen, ja, die teilweise ja zuletzt erst noch rausgekommen sind. Aber es kommt und macht einiges besser. Du hast die 7600 schon angesprochen. Ich habe sie hier schon vor mir mit dem Hinweis, FSR 3.1, schlechte Bildqualität. Denn
Schön,
ja,
schön.
die 3060 kommt ja zurück, möglicherweise. Wir sprachen darüber und haben uns auch schon öfter die Frage gestellt, warum eigentlich? Es ist ja inzwischen zumindest in der Gerüchteküche, gilt es als bestätigt, dass es die 12-Gigabyte-Version ist, also das Urmodell, wo wir auch schon drüber gesprochen haben. Hä? Also ja, finden wir grundsätzlich erstmal gut. Aber es gab ja auch eine 8-Gigabyte-Version und wäre dann nicht, wenn es in der heutigen Zeit darum geht, mit einer möglichst günstigen Grafikkarte Einstiegssegmente zu bedienen, ist dann nicht eigentlich die 12-Gigabyte-Version genau der falsche Ansatz? Gut, nun ist das alles unbestätigt. Es sind bisher halt dann wirklich nur Gerüchte. Aber Wolfgang hat das zum Anlass genommen, sich die 3060 12 GB nochmal anzusehen. Und was so als, naja, was muss ich denn damit vergleichen, angefangen hat, ist dann letztendlich Anfang dieser Woche gegipfelt in einem. Ich vergleiche mal Grafikkarten bis 300 € Artikel. Ge
250 bis 300 Euro.
ja, genau. Und also wir haben gerade auch nochmal nachgeguckt. Eine 3050 mit 6 GB gibt es ab 180 €. Dann bencht man aber wieder 5 Monate, wenn man dann irgendwie alles nimmt, was noch irgendwie zu lächerlichen Preisen verfügbar ist.
Gerade in dem Leistungssegment, ne? Das ist ja
Ja.
hinten raus so viele alte Generationen, die man theoretisch noch berücksichtigen
Er
könnte.
hat sich jetzt angeguckt, 9060 XT 8 GB, 5060, das ist so am oberen, also auch 8 GB hat sie ja immer, das ist gekratzt so an der 300-Euro-Marke. Eine 4060 als Vorgänger, den der ein oder andere möglicherweise noch in seinem Rechner hat und überlegt, ob er bis 300 € upgraden können sollte, dürfte, weil kaufen kann man sie nicht mehr oder gibt halt horrende viel Geld aus. Die Arc B580 für auch ungefähr 260 € mit 12 GB VRAM. Die 5050 als etwas günstigere Alternative noch, auch so 250, 260 € zu 5060. Die 7600 mit 8 GB, weil die 7600 XT mit 16 GB ist über dieser Marke. Und die 3060, die es ja aktuell erst ab 400 noch was Euro gibt, weil sie ja seit, wie du ja letzten Oktober von einem Tag auf den anderen erstaunt im Preisvergleich feststellen musste, dass das hier eingestellt wurde. Wenn sie wiederkommt, ja, ist sie hoffentlich günstiger als aktuell. Und getestet hat er in einem angepassten Testparcours, also nicht eins zu eins das genommen, was er zuletzt für den neuen GPU-Testparcours genommen hat, wobei die Spiele sind die gleichen geblieben. Aber er hat nicht nur auf Full HD gewechselt, sondern auch nochmal die Settings angepasst, dass man die Grafikkarten nicht auf 20 FPS einfach auf dem 20-FPS-Niveau miteinander vergleicht.
Nee, ich glaube, die Vorgabe, also was er sich selber als Ziel gesetzt hat, die Settings, die gewählt werden, die sollten auf einer 4060 zu spielbaren
Genau,
Bildraten
60 FPS
führen.
auf einer 4060 war immer so in der Benchmark-Szene in jedem Spiel das Ziel.
Und das heißt, manchmal bei manchen Spielen ist es im Ultra-Maximierungsgebiet alles Preset geblieben. In anderen ging es halt runter auf Mittel, je nachdem. So. Was weiterhin aktiv ist, DLSS, genau.
Ja,
krass. DLSS, FSR, Quality ist in der Regel an.
Genau, auf der 7600, dann eben noch in Version 3.1 mit dem Hinweis schlechte Bildqualität. Und nehmen wir die Antwort auf die eigentlich ursprünglich für diesen Test lediglich gestellte Frage, was leistet die 3060 12 GB heute, mal direkt vorweg. Sie ist letzte. Hätte man es anders erwarten können? Nein. Sie liegt so gut 20% hinter einer 5050. Und die 12 GB helfen ihr in 2-3 Spielen dann schon mal. Aber die Leistung ist halt auf einem derart niedrigen Niveau. Ja, dass dann am Ende doch wieder die Frage ist, die wir uns ja schon öfter gestellt haben. Was ist denn der Hintergrund dieser Gerüchte, dass Nvidia die 3060 mit 12 GB, also dann potenziell auch noch die teurere Variante?
Also, wenn wir mal kurz auf die Benchmarks, also ich würde mich dieser Debatte gerne anschließen, aber wenn wir mal kurz auf die Benchmarks schauen noch, dass wir das erledigt haben. Ja. Du hast gerade 20% gesagt, die 3060 hinter der 5050 liegt. Das gilt ja ohne Raytracing. Ja. Wenn wir Raytracing anmachen, sind wir hier im Schnitt nur noch 10% dahinter.
Weil es ein paar Titel gibt, wo die 5050 arg am Speicher darbt.
Ja, so. Und was man ansonsten noch merken kann, also ohne Raytracing am schnellsten in diesem Parcours, ist die 9060 XT. Also das ist immer zum Beispiel die stärkste, auf die reine Rechenleistung bezogen, die stärkste 300-Euro Grafikkarte. Grafikkarte für unter 300 Euro, aber sie kostet halt dann auch ab 300
ja,
Euro.
Ja, sie kratzt halt an der Marke. Ne? Es gibt immer ein paar Angebote für knapp drunter und ja, viele Custom-Designs sind aber dann auch drüber.
Mit Raytracing ist tendenziell die 5060 ein bisschen schneller, aber das sind 1-2% Unterschiede. Also meinetwegen sind die einfach beide gleich schnell, sowohl ohne als auch mit Raytracing. Was wir ansonsten feststellen, ist, dass die 5060 nur so 20% schneller ist als die, Moment, Quatsch, 30% schneller ist als die 5050. Hört sich jetzt erstmal so an, dann könnte man ja eventuell einfach die 5050 wählen, wenn mehr V-Rang kriegt man da mit der 5060 auch nicht. Die liegen aber preislich so nah beieinander.
Ja, 40, 50
Euro. Also ich glaube, also, ja, teilweise je nach dem Modell nur 30 Euro Unterschied, 40, 50 ansonsten mal. Also 250 auf 300 Euro wäre jetzt hier zum Beispiel üblicher Sprung und da dann 30% mehr Leistung.
Ist die alte Diskussion, dass man immer mehr Geld ausgeben kann, weil irgendwo über der 300-Euro-Marke lauert dann ja schon die 5060 Ti 8 GB.
Und dann kommt die 16 GB-Variante. Es ist Upselling, ja. Ansonsten die 4060, ist jetzt heutzutage wahrscheinlich keine sinnvolle Option mehr, wenn man nicht was gebraucht bekommt. Ne?
Ja, und die hat ja ungefähr das Niveau der 5050. Und dann hat sie den Nachteil, dass sie kein MFG hat. Ist das ein Nachteil? Ja, in dem einen oder anderen Spiel schon. Ja, und die 7600 ist ja dann noch unter der 5050 angesiedelt. Die erwischt dann mit Raytracing noch eine Ecke stärker. Aber das kennen wir ja.
Die
das
fällt dann sehr ab. Ja. Die ist dann auch noch mal 25% hinter der 3060 mit Raytracing. Also da kommt dann halt die alte RDNA 3 Architektur mit 8 GB und AMDs Speichermanagement. Das kommt dann alles zusammen.
Ja. So, was ist denn das Takeaway? Deins? Wolfgang hat gesagt, Stichwort Upselling. Ja. 5060 8 GB oder 9060 XT 8 GB. Klar sind die teuersten Klassen, die wir getestet haben, aber 9060 XT 8 GB ist halt zumindest hierzulande, weil es die 9060 ja nur in ausgewählten Märkten für OEMs gibt, die einzige Grafikkarte im Preisbereich von AMD von unter 300 Euro, die aktuelles Upscaling hat. Okay, ja, die Radeon RX 7600 kriegt es dann auch. Das ist für alle Inhaber dieser Grafikkarten, das ist halt eine super Botschaft. Aber ich würde dann trotzdem in dem Fall als jemand, der in dieses Leistungs- und Preissegment aufrüsten will, deswegen jetzt nicht mehr zu einer RDNA3-Grafikkarte greifen.
Dazu ist der Preis nicht niedrig genug. Man muss sich das wirklich vor Augen führen, dass diese 7600 eine derart schlechte Energieeffizienz hat. Also die war damals ja schon berüchtigt, wobei die XT war noch, die war das richtige.
Ja, und sie kostet aber, halt, aber auch da sind es wieder, ne? Sie kostet 250 Euro. Klar, das sind 50 Euro weniger als eine
960. Aber die hat man nach ein paar XT. Jahren über den Verbrauch wahrscheinlich schon raus. Also es ist wirklich so in dem Fall. Plus, man macht sich damit keine Freude. Die Leistung der kaum teureren, moderneren Grafikkarten wird auch mit FSR 4.1 dann höher sein im Vergleich, beziehungsweise bei Nvidia dann halt mit DLSS 4.4.5. Zumal man eine höhere Raytracing-Leistung bekommt.
Ja, fast die doppelte. Ne? Also es sind 90% im Parcours, die 9060 XT schneller ist
ja, als die 7600. Also nicht nur ein bisschen höhere Raytracing-Leistung, sondern eine massiv höhere Raytracing-Leistung bekommt. Was dann auch für die GeForce spricht, ja, das 8 GB Speichermanagement, das ist so ein Ding. Wir hatten am Ende des Artikels eine Umfrage. Ach,
da wollte ich gerade auch noch drauf zu sprechen kommen. Ja, aber denn ich habe auch noch nicht drauf geguckt.
Ja, für welche Grafikkarte im Vergleich würdest du dich entscheiden, wenn du müsstest?
Das typische Community-Ergebnis, ne? Typisches Community-Ergebnis, würde ich sagen.
Ja, ich weiß aber auch aus der Erfahrung zu Meldungen zu Grafikkarten, in die wir mal Umfragen reingepackt haben, oder von den Sonntagsfragen. Wenn wir unserer Community die Option geben, sich für ein Produkt in einem bestimmten Preisfenster zu entscheiden, dann wird es in der Regel immer das teuerste Produkt in diesem Preisfenster. Gerade bei Grafikkarten. Das ist ganz normal. Und so ist es jetzt auch hier. Wir haben 84% der Leser, die sich für eine 5060 oder eine 9060 XT entscheiden. Also die beiden 300-Euro-Optionen. Damit die teuersten beiden hier. Davon entfallen 30% auf die 5060 und also 54%. Und 54% Punkte entfallen auf die 9060 XT.
Siehst du das auch so? Ich bin ja auch natürlich ein großer AMD-Befürworter, sicherlich wie viele von euch auch, ne? So ein bisschen so gallisches Dorf, machen Dinge noch anders, was natürlich auch bei weitem nicht mehr für alles gilt, was AMD tut. Aber ich weiß es hier nicht.
Man kann da jetzt, man kann es ein bisschen auseinandernehmen noch. Ich würde sagen, objektiv, technisch gesehen, ist die GeForce die bessere Grafikkarte. DLSS 4.5 zu 4.1 ist kleinerer Unterschied, als wir das vorher hatten, aber es ist trotzdem das bessere Upsampling. Relevanter wäre jetzt hier, die Verbreitung ist bei DLSS 4.5 einfach noch besser oder bei DLSS generell. Dann würde ich hinzufügen, ja, das 8 GB Speichermanagement ist es besser und man hat halt Multiframe-Gen, Dynamic Multiframe-Gen X6, blablub. Sind jetzt alles keine Killer-Features, aber wenn man es halt zum gleichen Preis aufwiegt, dann ist es das technisch bessere Produkt. Für die Radeon spricht wiederum zum einen das Underdog-Ding mit AMD. Also ich kann verstehen, wenn man sagt, ich unterstütze lieber AMD als Nvidia, wenn es leistungsmäßig, preistechnisch fast aufs Gleiche hinausläuft. Zum anderen hat die Radeon ja das volle PC-Express-Interface, also X16, ja. Die GeForce hat 8,
Ja, genau, das hat sich Wolfgang auch noch angeguckt, wie es da aussieht.
Und da, also, man kann Unterschiede provozieren, die sind dann erstmal noch sehr gering. Und sobald sie nicht mehr gering sind, ist es dann, also ich glaube, meine Metapher war da ja, ob man jetzt einen Genickbruch hat oder zwei Genickbrüche, ist egal. Also wenn der Sprachraum wirklich so sehr überquillt, dass permanent ausgelagert werden muss auf den RAM, dann ist es egal, ob man ein X16 oder ein X8 Interface hat. In beiden Situationen ist man dann am Arsch.
Das wird die Folge jetzt erstmal gefleckt, mein lieber Fabian.
Ja, nein, das ist. Nein. Aber würdest du dich dem anschließen oder siehst du das anders?
Ja, und ich würde wahrscheinlich ich habe auch für die 50, ich habe da mit abgestimmt und ich habe die 5060 gewählt, auch wenn es mir Schmerzen bereitet hat beim Abstimmen. Ja? Ob das Gebaren.
Also zum gleichen, ich würde zum gleichen Preis kriegt man bei der 5060 mehr, Wenn die Radeon jetzt 20, 30 Euro günstiger wäre, dann könnte man schon wieder sagen, man kriegt bei der Radeon das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis.
Sonst 30, 60
Aber im Endeffekt macht man mit beiden, denke ich, nichts. Also was heißt nichts verkehrt? Es sind 8 GB Grafikkarten, dessen muss man sich bewusst sein. Aber wenn das halt eben das Budget ist, dann ist man, denke ich, bei beiden Grafikkarten gut aufgehoben und wird mit beiden zufrieden sein.
Ja, und ab 325 Euro lockt dann die 5060 Ti mit 8 GB, ab knapp 400 Euro die 9060 XT 16 GB. Dann sind wir natürlich wieder beim fröhlichen Mehr Geld ausgeben im Produktportfolio der jeweiligen Hersteller. Also AMD, Nvidia haben wir besprochen, auch die RTX. Genau, du bist, glaube ich, noch dein Fazit zur RTX 3060. Also wenn die jetzt kommt, sie ist so weit hinten dran. Ja, sie hat mit Raytracing, holt sie dann auf die 5050 auf, weil sie in 3-4 Spielen, ich glaube in 3 Spielen war es, der 5050 dann der Speicher ausgeht. Raytracing braucht ja immer mehr VRAM als kein Raytracing. Aber die 5050 kostet 250 und ein paar zerquetschte. Sie ist langsamer, sie hat das ältere Feature-Set, auch wenn sie auch DLSS 4.5 noch hat.
Sie hat halt auch kein
Frame-Generation. Sie hat AV. Entschuldigung, also heute ist hier alles, genau, also Gottes Willen. Ich glaube, ich muss heute mal wieder den ganzen Podcast hören, um das hier alles rauszuschneiden. Das ist ja grausam.
Ich höre nichts.
Ja, großartig.
Also genau, du hast schon recht. Also sie ist halt technologisch nicht mehr anschlussfähig. Es ist dann die Frage, was retten diese 4 GB VRAM mehr, wenn man auf die deutlich höhere, also die höhere Leistung, insbesondere auch eine höhere Raytracing-Leistung verzichten muss. Raytracing-Rohleistung, ne? Über die 12 GB kann sich das relativieren. Mhm. Wenn man auf MFG oder generell auf Frame Generation verzichten muss, das ist inzwischen wirklich ein Feature. Also es entwickelt sich, wie es sich entwickelt hat bei DLSS, so entwickelt es sich allmählich, habe ich das Gefühl, auch ein bisschen bei Frame Generation. Klar, es ist immer ein bisschen getrickst, aber zum Beispiel jetzt bei Forza Horizon 6 haben wir darüber die Situation, also darüber, dass wir Reflex ja nur nutzen können, wenn Frame Generation aktiv ist, haben wir in
Forza Horizon die Situation. Ja, ich glaube, das haben sie nicht, da bin ich gerade überfragt. Ich gucke nochmal in das Update, haben sie das nicht sogar noch behoben? Du redest weiter, ich gucke nach.
Also zumindest zum Release war die Situation so, dass man mit Frame Generation ein besseres Spielgefühl und eine niedrigere Latenz hatte als ohne, was natürlich getrickst ist, aber es ist halt die Realität. Und generell ist es ein wertvolles Feature, gerade auch bei in einem Preisbereich, wo man mit Grafikkarten ja nicht nativ 120 FPS anpeilen würde und noch nie getan hat, sondern wenn man froh ist, die 60 zu erreichen und dann aus den 60 dann trotzdem 120 machen zu können, salopp formuliert, das ist ein definitiver das ist definitiv Qualität in dem Preisbereich, die man da bekommt.
Ja, sofern ich sehe, übrigens geht es auch immer noch nicht. Ja.
Okay. Also da hat die 5050 und sie ist effizienter, da ist die 5050 oder auch eine 5060 oder eine 9060 XT, die sind da, der 3060, was das Feature-Set angeht und die Qualität des Produkts angeht, überlegen. Und dann ist wirklich die Frage, okay, wie viel günstiger müsste denn die 3060 sein, damit sie mal rein auf einer technologischen Seite ebenbürtig ansprechend ist, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht. Denn die 12 GB da dann in Wert zu messen, das ist gar nicht so einfach, weil wir da ja durchaus in einem Settings-Bereich sind und in einem Preisbereich sind, wo man eventuell gar, also ich will nicht sagen, dass man sie nicht braucht, das stimmt nicht. Sie werden sinnvoll sein, aber ich glaube tatsächlich, wir sind da aktuell in der Position, wo das der größere Tod ist, also auf die Technik zu verzichten und wo tatsächlich nur 8 GB Speicher der kleinere Tod sind.
Und dann war ja auch der Tenor aus der Community war dann ja vielfach, okay, dann ist die 3060 12 GB dann wirklich nur so eine billig OEM-Kisten Grafikkarte, die dann wiederum mit 12 GB wirbt, kann ich mir fast auch wieder nicht vorstellen, dass Nvidia Anfang 2026 mit 12 GB werben will, aber ja, vielleicht kommt sie auch passt gar nicht.
Genau, es kann natürlich sein, dass sie gar nicht kommt. Es passt auf jeden Fall aktuell nicht zu Nvidias Portfolio und ich sehe auch nicht den Preispunkt. Also sie müssten diese Grafikkarte ja im Endeffekt für um die 200 Euro anbieten. Bei 250 würde sie sich schon beißen mit der 5050. Sie müsste drunter sein. Mhm. Da ordne ich sie technologisch ein. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, sie ist mit 12 GB aber interessant für diverse Multimedia- oder AI-Sachen. Ja, das kann sein, aber da gibt es auch die ARCs. Also ich glaube, Nvidia sollte mit dieser Grafikkarte dann den Preisbereich von 200 Euro oder weniger anpeilen, wenn das Ding ein guter Deal sein soll. Wobei das natürlich unterstellt, dass Nvidia einen guten Deal für Spieler im Budget-Segment interessiert wäre, was vermutlich nicht der Fall ist. Und da wäre wahrscheinlich die 8 GB-Variante zielführender gewesen als die 12 GB-Variante. Aber vielleicht ist das auch alles aufheben zum Nix und es passiert gar nichts.
Euer Feedback, eure Abstimmung zum bis zu 300 Euro Grafikkartenvergleich ist gerne auch noch in den Kommentaren zum Test, aber gerne auch in den Kommentaren hier zu diesem Podcast gesehen, wenn euch der Podcast gefällt. Es ist noch nicht Schluss, wir machen noch weiter, aber ich spreche es diesmal schon vorher an. Dann abonniert ihn doch gerne auf eurer Podcast-Plattform der Wahl, gebt ihm einen Stern, einen Daumen nach oben, was auch immer möglich ist. Und wir springen noch mal rüber zu Forza Horizon 6, gleich in Doppel.
Ich wollte noch.
Ja, du wolltest noch.
Entschuldigung, ja, ich immer noch eine Sache mehr zu sagen. Ich wollte noch ein paar Worte verlieren zu diesem Testszenario mit Full HD und Quality Upsampling.
Ich weiß, wo das hinführt.
Ja, weil ich da unterstellen würde, das hat Wolfgang jetzt so getestet, das ist auch zum Stück einfach, weil das im großen Parcours so getestet wurde, weil das der logische Schritt war, das dann runter zu skalieren, weil es naheliegend war, dann ähnliche Sachen zu testen, damit die Ergebnisse auch ein Stück weit vergleichbar eventuell sind, wobei sie das ähnlich sind, aber ich würde nur unterstellen, dass es im Jahr 2026 mit diesen Grafikkarten, die ja abseits der 7600 jetzt schon sehr, sehr gutes Upsampling haben, dass es eigentlich nicht Maßgabe sein sollte, in Full HD zu spielen und dann Quality Upsampling zu verwenden, weil man da massiv Qualität und im Endeffekt dann halt Leistung liegen lässt. Mhm. Sondern es von Vorteil wäre, selbst mit solchen Grafikkarten und in diesem Leistungsbereich, wenn man in WQHD oder sogar UHD spielt und dann nicht Quality Upsampling verwendet, was wirklich ein Luxus ist in diesem Leistungsgefilden, sondern auf Performance-Upsampling geht oder sogar Ultra-Performance. Man wird mit Performance-Upsampling in UHD eine deutlich bessere Bildqualität haben als mit Quality-Upsampling in Full HD.
Dafür einfach ist allerdings immer Voraussetzung, dass dein Display das kann, ne?
Natürlich. Ne? Also das, wer ein Full-HD-Display hat, ja klar, der kann natürlich das Upsampling nehmen, das er gerade so braucht, um auf die Auflösung zu kommen. Mhm. Das haut hin. Aber wenn jemand ein stärkeres Display hat und sagt, ja, ich habe nicht genug Leistung für das Display, ich muss mich auf Full-HD beschränken, nee, probier mal aus, mach mal Upsampling hier volle Kanne, gib ihm und es wird wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich besser aussehen. Was einfach schon daran liegt, dass moderne Spiele von der Geometrie her so fein auflösen und so viele kleine Details zeigen und so feine Strukturen, dass das auf einem Full-HD-Bildschirm gar nicht mehr sinnvoll ohne Schmiererei dargestellt werden kann. Weil die Details in den Spielen einfach kleiner sind als die Pixel.
Ja, das ist ja immer Wolfgangs Credo seit Jahren schon. Ne? Die Spiele sind einfach nicht mehr, oder die Grafik-Engines, die sind nicht mehr für Full-HD gemacht. Es ist einfach, ja, wie du schon sagst, es gibt zu wenig Pixel für zu viele Details.
Und ich habe jetzt keine, das wäre eigentlich mal eine interessante Testreihe. Guck mal, Wolfgang hat doch jetzt dieses Jahr so viel Zeit, da können neue Grafikkarten kommen. Es ist herrlich,
was du wüsstest. Wenn du wüsstest.
Ach, es ist herrlich, wie viele tolle verschiedene Testformate man sich ausdenken kann, die Wolfgang umsetzen könnte.
Mit dem Query nachher.
Da wollte ich so viel. Es wäre doch mal interessant, das tatsächlich gegenüberzustellen. Also wirklich mal zu sagen, okay, wie sieht denn die Leistung aus, wenn wir mit einer 5060 oder 9060 XT, jetzt mal um die beiden exemplarisch zu nennen, wenn wir nicht in den Settings fahren, wie wir sie hier im Parcours gemacht haben, sondern wir auf UHD gehen, auf Performance-Upsampling, wie kommt es dann mit den FPS hin? Also haben wir ungefähr gleich viel FPS, ist es ein bisschen weniger und wie ist auch die Qualität? Also klar, so eine Qualitätsanalyse ist immer nochmal sehr viel mehr Aufwand als Benchmarks, aber das wäre ja mal ein interessanter Artikel eigentlich. Ja, das dazu. Also nur weil das so gebencht wurde und die Benchmarks sind ja an sich valide, und in dem Fall ist es ja wahrscheinlich auch so, dass die GPU-Last also erhöht wurde gegenüber Performance-Upsampling. Ne? Also es ist sinnvoll, eventuell sogar kann man argumentieren, so zu benchen. Ich würde es aber nicht als sinnvoll bezeichnen, mit solchen Settings zu spielen, wenn ich diese Grafikkarte habe und Zugriff auf ein höher auflösendes Display.
Ja, cooler Hinweis, coole Ergänzung. Und kommen wir jetzt aber zu Forza. Ich probiere gerade, mich selber jetzt neue Thema zu leiten mit dem, was du gerade gesagt hast. Da war ein gutes Stichwort, Wolfgang hat so viel Zeit und das stimmt natürlich auch, weil wir bis dato nicht so viel Grafikkarten-Launches gesehen haben wie sonst. Anfang dieser Woche hat er sich auf jeden Fall sein Zeitbudget mit etwas belegt, was er sich damit gar nicht belegen wollte, nämlich mit dem Nachtest von Forza Horizon 6. Da gab es ja, wir haben drüber gesprochen, die Grafikkarten-Benchmarks zu Herrentag, Also einen Tag unter Embargo, einen Tag bevor die 120 Euro Premium-Version rausgekommen ist.
Der Feiertag heißt doch eigentlich anders.
Ja, erst Himmelfahrt. Ich weiß. Das ist.
Ich bin da ja nicht drin im Game, aber.
Ich will ja hier wieder nur Kommentarbaiting betreiben, wie mir das gestern einer auf YouTube nicht vor. Das war eine suffisante Unterstellung. Auf jeden Fall. Hat er Forza Horizon 6 nochmal neu getestet, denn gegenüber den Benchmarks von letztendlich Mittwoch vor Himmelfahrt hatte sich dann doch nochmal einiges getan. Allem Anschein nach nicht nur oder nicht federführend dadurch, dass es jetzt Game-Ready-Treiber von Intel und Nvidia auch gab. Bisher hatten wir ja nur den Radeon-Treiber drin, sondern auch ein Patch nochmal für Forza. Und der muss irgendwie, wir hatten die Xbox-Version, also die Xbox-Store-Version von Forza, nicht die Steam-Version. Wir hatten vorletztes Wochenende gab es einen 8-Gigabyte-Patch für die Preview-Version. Das hatte ich selber auch mitbekommen. Und dessen Installation hatte, soweit ich weiß, auch Wolfgang mitbekommen, als er dann nach dem Wochenende sich wieder rangesetzt hat. Aber diesen 900-Megabyte-Patch hat er nicht mitbekommen. Und der muss aber schon was an der Performance getriggert haben. Und die Benchmarks waren, der Patch war, wobei sich das nicht so 100% nachvollziehen lässt, wann der genau erfolgt ist, aber wahrscheinlich war der Patch schon drin, als er dann die Radeons getestet hat und die GeForce nicht. So hat er sich mal hingesetzt, alles nochmal neu gemacht mit aktuellen Treibern, mit der Version, die jetzt gestern dann alle nutzen konnten, die nur 70 Euro für das Spiel ausgegeben haben oder im Games Pass darauf Zugriff haben.
70 Euro.
Und hat das alles nochmal neu gemacht. Es sind beide Artikel noch online, dass man auch nochmal quer vergleichen kann. Das wollen wir jetzt an dieser Stelle gar nicht machen, nur in a nutshell. GeForce steht jetzt nicht mehr so schlecht da im Vergleich zu Radeon, wie es da gestanden hat. Und insbesondere auch die RTX 4090, die ja super schlecht gewesen ist, mal wieder in dem Spiel, in der Version, wie wir sie gebencht haben letzte Woche, kann sich jetzt, wie man es von ihr eigentlich erwartet, vor die, und aber eigentlich nie haben wollte so, aber sie schiebt sich vor die 5080. Knapp und
auch ja. Damit für die 9070 XT, ne?
Ja.
Aber generell die RTX 40 hat zugelegt. Also auch zum Beispiel die 4080, die war in unseren alten Benchmarks noch exemplarisch in WQHD. Da war sie 20% ungefähr hinter der 9070. Jetzt ist sie nur noch 5% hinter der 9070.
Ja, und also GeForce ist jetzt stärker im Vergleich, auch wenn Radeon extrem stark bleibt. Und das sehen wir auch in den Community-Benchmarks. Da kommen wir ja gleich noch kurz drauf zu sprechen.
Nur RTX 40. Die 50er haben, glaube ich, nicht zugelegt. Nee, die haben ja marginal.
Ja, ein bisschen was hat sich getan.
Ganz, ganz bisschen.
Und Radeon ist halt weiterhin extrem stark, insbesondere die RDNA4-Generation, insbesondere die 9070 XT. Und je geringer die Auflösung, desto stärker ist da der Vorteil. Das, wie gesagt, sehen wir schon im Community-Benchmark. Ich glaube, da führt im Full HD, ja, führen tut sie nicht mehr, aber das, also man sieht, dass man da auf der gleichen CPU kriegt man mit einer Radeon RX 9000 nochmal viel mehr FPS als mit einer GeForce. Das alte Thema, das ist nicht in jedem Spiel zutreffend, aber in einigen Spielen, das über den Treiber da auch weiterhin das CPU-Limit deutlich höher liegt bei einer Radeon als bei einer GeForce. Und was aber zum Glück auch behoben wurde, das war dann aber wohl eher der Treiber, den Intel zum finalen Start dann freigegeben hat, den neuen 8801 und diese gravierenden Bildfehler, die da noch in der letzten Woche aufgelaufen sind. Insofern kann man jetzt wieder sagen, okay, was habt ihr euch darüber aufgeregt? Ne? Das Spiel war ja noch gar nicht draußen. Ich gucke aber nochmal, wann ist der... Ja genau, er kam dann 14. Also letztendlich kam mit Fall des Embargos und damit aber auch rechtzeitig zum Start des Spiels am Freitag kam der Intel-Treiber, der dann die Fehler behoben hat.
Insofern, also dass der kommt, darüber, das kann man ja nicht wissen während des Tests.
Nee, wir fragen ja auch immer, ne? Gibt es was vorab? Wobei, das hatten wir auch schon mal, glaube ich, hier im Podcast als Thema, das ist immer seltener mittlerweile der Fall. Ich denke, weil da auch noch viel mehr Validierung und hier und da und trotzdem passieren ja so viele Fehler bei der Treiberveröffentlichung. Aber man will halt auch nicht mehr diesen Wildwuchs. Manchmal gibt es das noch, aber es ist immer seltener, dass der Hersteller einen Treiber rausgibt. Ich glaube, eigentlich ist es ja nur noch für neue Grafikkarten, die dann mit Review-Treibern bedacht sind, dass man vorab einen Game-Ready-Treiber kriegt, ist eher selten geworden. Ja. So, also ARC hat die Bildfehler nicht mehr. GeForce steht nicht ganz so schlecht da wie, oder steht nicht mehr so schlecht da, insbesondere die 40er-Generation nicht, wie es gewirkt hat. Und trotzdem ist es möglicherweise getrieben durch die Xbox-First-Entwicklung, die ja nun mal Radeon nutzt. Ein Spiel, was Radeon extrem gut liegt. Wer da nochmal im Vergleich zum letzten Wochenende auf die Benchmarks gucken will, der guckt einfach entweder den alten Artikel, das ist der neue, verlinkt, oder im Testarchiv. Das gibt es jetzt seit Dienstag, die neuen GPU-Benchmarks. Der Release-Version mit Day-One-Patch haben wir es genannt. Also, und soweit ich weiß, hat es seitdem keinen weiteren Patch gegeben. Also das ist jetzt genau das, was ihr dann aktuell auch erlebt. Und das ist doch jetzt ein schöner Segway in den Community-Benchmark. Wir haben vor 2 Wochen geteasert. Letzte Woche haben wir ausführlich drüber gesprochen, ohne dass man schon genau sehen konnte, worum es geht. Und jetzt seit Dienstagnachmittag, die Info fehlt ja noch, wir nehmen auf am Mittwochmittag oder Vormittag, und der Podcast erscheint auch gleich heute, könnt ihr unser neues Community-Benchmark-Setup in Forza Horizon 6 testen, nutzen. Ja, nutzen, nicht testen. Und ich würde sagen, nach knapp 24 Stunden, das hat bisher alles extrem gut funktioniert. Ihr haltet euch überwiegend daran, nach den Vorgaben zu benchmarken. Fabian, da auch eine Frage an dich. Jetzt kommen nämlich die ersten. Das ist nämlich schon wieder so ein Edge Case. Den haben wir grundsätzlich, was heißt Edge Case? Man kann jetzt ja CPUs und GPUs auswählen und so weiter und so fort. Und da sind ja auch noch die GTX 1000 drin. Bei der Ausschreibung des konkreten Forza Horizon 6 Community Benchmarks haben wir jetzt aber vorgegeben, Upsampling Methoden, die Verwendung finden sollen, natürlich auf GeForce DLSS, auf Radeon FSR und auf Intel XeSS, dann halt in der Ultra-Quality statt Quality-Version, weil es ja dann intern wieder das Gleiche ist. Und jetzt gibt es aber die ersten GTX 1000 Teilnehmer und die haben jetzt teilweise ohne getestet, weil ja DLSS nicht unterstützt wird, wo ich jetzt wiederum gesagt habe, dann nimm doch FSR, aber das müssen wir, glaube ich, noch anpassen. Das steht nämlich so noch nicht drin. Wobei der erste, habe ich gerade gesehen, schon geschrieben hat, dann stürzt es aber ab.
Oh. Ja, da, letztendlich hat man dann auch wieder das Problem, dass man natürlich verschiedene Bildqualität gegen verschiedene Bildqualität bencht. Was man aber natürlich aktuell zumindest auch noch bei RDNR 2 und 3 natürlich hat, das Problem, dass es halt einfach irreführend ist, den Balken einer 7600 XT aktuell gegenüber einer 9060 XT in ein Diagramm zu packen und zu suggerieren, dass man hätte hier das Gleiche getestet, was man ja nicht getan hat, wenn man bei der einen Grafikkarte eine sehr viel bessere Bildqualität hat als bei der anderen. Mhm. Das Problem hätte man dann ja weiterführend auch. Also ich würde dann fast hinstellen, ja, die Realität ist, dann hat man halt kein Upsampling. Wer kein FSR 4 oder DLSS 4 kann, der muss halt
die gleichen Settings ohne Upsampling fahren. Ja, aber die Radio, die Alten machen fahren. Das ja auch noch. Ne? Wir wollen ja auch niemanden... Also da muss ich nochmal in mich gehen, was da die Ansage ist.
Es wird auf jeden Fall einfacher, diese harte Schiene zu fahren, sobald die letzten beiden Radeon-Generationen dann bedacht sind mit aktuellem Upsampling. Mhm. Aber ja, perfekt ist immer die Frage.
Möchtest du noch über die Ergebnisse sprechen oder die Präsentation der Ergebnisse?
Ja, also ich finde das alles ganz fantastisch. Ich bin ja eher so aktuell noch so ein bisschen der Zuschauer des Ganzen. Also das ist ja dein und Steffens Baby aktuell noch. Mhm. Ich war ja bisher so eher Consultant für das ganze Thema.
Ja, Meckerfritze.
aber ich habe mich dann gestern Nachmittag, Abend, hab ich mir dann auch den Tab geöffnet und habe alle paar Stunden mal wieder aktualisiert und geschaut. Und es macht Freude zu sehen, wie da allmählich die Ergebnisse eintrudeln und dann von unserem CMS, also unserem Backend-System, automatisiert verarbeitet in die Diagramme eingepflegt werden. Es war vorher immer ein lachendes und ein weinendes Auge, wenn man sieht, dass die Beteiligung an dem Community-Benchmark groß ist und neue Ergebnisse da sind. Man hat sich natürlich darüber gefreut, dass neue Ergebnisse da sind. Man hat sich nicht darüber gefreut, dass man sich durch wirklich lange Listen quälen musste und Formatierungen anpassen musste und Ergebnisse einzeln einfügen musste. Das entfällt. Ne? Es ist jetzt alles automatisiert. Und dann zu sehen, wie wir plötzlich von einem auf 2, auf 3, auf 8 Einzelwerte bei der RTX 5080 hochgehen, die wir hier aktuell haben. Und dann zu sehen, dass die alle relativ nah beieinander liegen, dass wir hier sehen, wie viele FPS wir erreichen und auch diese kleinen Boxplot-Whiskers haben, also halt sehen, in welchem in welchem Bereich sich die 5080 bewegt. Klar, wir arbeiten hier dann eventuell hinten raus noch ein bisschen an der Darstellung, dass man eventuell, wenn man, was mir jetzt gerade auffällt, zum Beispiel, wenn ich drüber hovere, wäre es doch schön zu sehen, wo denn diese beiden Whiskers der Boxplots starten und enden, also was denn der Bereich ist, in dem sich eine 5080 bewegt und dass man das einzeln ausgeben kann und also es ist ja noch Work in Progress, wenn man so möchte. Aber ich würde sagen, den Status Quo, den wir hier aktuell haben, der ist schon fantastisch. Macht super viel Spaß, sich da durchzuklicken.
Ja, ich bin gespannt, was da noch zukommt. Also wir haben jetzt schon an die 100 Testergebnisse von euch. Also nicht einzelne Ergebnisse, sondern Systeme. Also grob 100 von euch haben schon teilgenommen. Das ist natürlich ein Spiel, was man sich kaufen oder irgendwo für das man ein Game Pass-Abo besitzen muss. Aber wir sind halt noch in den ersten 24 Stunden. Das Wochenende steht erst an. Es ist auch ein langes Wochenende. Da werden wir den Artikel auf jeden Fall auch nochmal oben anpinnen. Und bin super gespannt, was da noch bei rumkommt, was wir vorhin schon kurz angesprochen haben. Also man sieht halt in Full HD diese krasse Abhängigkeit von der CPU-Leistung. Also ja, warum sollte man auch mit einer starken Grafikkarte in Full HD spielen? Auch das hast du ja vorhin wieder angesprochen. Und die Frage stellt sich aber auch ohne Upsampling. Insofern ist das ja dann auch eher genau wie 27p Prozessor-Benchmarks eher eine theoretische Betrachtung. Aber wir haben sie halt dank eurer Teilnahme hier dann auch über ein sehr breites Spektrum an CPUs und Grafikkarten. Und es gibt dann doch auch immer wieder das ein oder andere System, was dann eben, auch wenn ihr eigentlich alle wisst, wie ihr Systeme baut und wie man es halbwegs ausgeglichen macht, entweder aus Budget oder dann doch aus, vielleicht hat ja mal einer teilgenommen, der da nicht drauf geachtet hat. Aber ich denke, es ist eigentlich immer eher eine Budgetsache, ne? Dass man sagt, nee, Prozessor, Plattform behalte ich, solange es geht. Aber ich hole mir eine neue Grafikkarte und dann sieht man an solchen Benchmarks auch mal wunderbar, dass es dann hier und da auch aufgrund des Prozessors mal ganz schön haken kann.
Ja, das ist ja auch die Realität. Wir haben eben über Wolfgangs 300 Euro Benchmarks gesprochen, 300 Euro Grafikkarten, aber auf einem Prozessor, der wie teuer ist mit RAM und ja, Mainboard.
Also, ja gut, mit RAM, ne, dann hör mal auf.
Ja, also niemand, was aktuell vielleicht schon, aber in der Regel würde sich ja niemand für 2000 Euro Mainboard, RAM und CPU hinstellen und dann sagen und dann überlegen, okay, welche 300 Euro Grafikkarte paare ich jetzt damit? Für genau solche Szenarien, wo dann eventuell eine alte Plattform oder eine viel schwächere CPU im System ist, bieten dann die Community-Benchmarks auch eine Anlaufstelle, um zu sehen, okay, und wo lande ich dann tatsächlich mit meinem System am Ende?
Ja, das ist für mich auch wirklich da immer das Salzen der Suppe. Ne? Also es sind gar nicht die X3D 5090 Systeme. Natürlich, da ist es auch schön, gerade wenn es dann eine ganze Menge dieser Systeme sind, dass man dann auch wieder jetzt noch besser als jemals zuvor in den Benchmarks sehen kann, okay, warum schwankt es denn da? Ja, was sind denn die Einflussfaktoren, die hier den Unterschied machen? Ich habe doch das gleiche System. Und ich habe auch vorne irgendein Posting gesehen, wo jemand bisher noch nicht rausgefunden hat, warum sein Ergebnis so schlecht ist, obwohl er doch über die identische Hardware verfügt und keiner von beiden irgendwie Frame Generation angehabt hat. Also vielleicht findet man da ja dann den Miner im Browser oder weiß der Geier was, ne?
Ja, wir haben ja, also es ist interessant, also auch für sowas, ne? Wir haben, wenn wir auf die 9070 XT schauen, hier bei UHD zum Beispiel, da haben wir eine Bandbreite von 36 zu 70 FPS.
Genau, ne? Und also da gibt es ja den einen Nutzer, genau, das ist ein gutes
Genau, Beispiel. Dann liegen fünf Konfigurationen liegen zwischen 60 und 70 FPS, wo man noch so sagt, ja, okay, die Schwankung kann ja eventuell noch sein. Ne? Der eine hat einen 5800 X3D, der oberste noch, schöne CPU. Der unterste hat 285K. Okay, vielleicht liegt es daran, man weiß es nicht, OC wird eine Rolle
gespielt haben. Ja, eigentlich nicht, weil wenn ich derjenige, und das ist halt immer toll, wenn ihr dann in diesem Post, der erstellt wird vom Formular, wenn ihr da noch die Screenshots vom Benchmark mit anfügt, weil dann sieht man, dass...
Aber der unterste hier, ne, der ist halt dann mit 36 FPS, da frage ich mich.
Ja, und jetzt habe ich es, glaube ich, auch gerade gesehen. Siehst du, gestern dachte ich noch, der hat doch alles richtig gemacht. Hat er nicht! Er hat zwar das richtige Preset genommen und das richtige UHD und er hat auch was von AMD FSR 4.03 genutzt, aber dahinter steht dann AA. Ja, das ist in der Tat ein bisschen verwirrend, da werde ich ihn gleich aber auch nochmal drauf ansprechen, weil man ja in den Benchmark-Einstellungen erstmal Anti-Aliasing konfigurieren kann und da kann man ja auch DLAA und FSR Native und so weiter und so fort auswählen. Aber das ist ja nicht das, was wir gefordert haben für den Benchmark. Da sollte ja eigentlich dann stehen AMD FSR 4 Quality, nämlich genau. Upsampling und nicht native Kantenglättung. Ja.
Aber dann sind wir jetzt natürlich auch direkt bei einer Gefahr dieser automatisierten Benchmark-Eintragung. Dadurch, dass natürlich die Reibung, die das Ganze an uns Redakteuren hat, sehr viel geringer ist, blicken wir auch nicht mehr zwangsläufig auf jedes Ergebnis.
Ja, gut, da hatte also ich ja schon drauf
grade,
geblickt, da war ich einfach nur zu genau, doof.
Jetzt gerade du schon noch. Bei so einem Benchmark geht das, aber wenn wir mal perspektivisch denken, was sind denn die nächsten Sachen, die mit diesem neuen Community-Benchmark-System anstehen im Sommer? Ne, also es wird wahrscheinlich auf einige Durchläufe Cinebench und 3D-Mark hinauslaufen, da könnt ihr euch schon drauf freuen in den kommenden Wochen und Monaten. Und wenn die Vergangenheit da für die Zukunft auch nur ansatzweise ein Indiz sein wird, werden wir da mit hunderten Eintragungen rechnen können. Die werden wir nicht alle einzeln im Detail beurteilen können. Und vielleicht werden es noch so sehr viel mehr Eintragungen jetzt mit dem neuen System. Und wenn man dann etwas falsch einträgt, dann ist es direkt veröffentlicht. Es ist nicht mehr so wie bisher, dass wir unseren Kontrollschritt dazwischen haben. Und das wird dann auffallen. Man wird jetzt sehr viel einfacher haben, diese Ergebnisse gegeneinander vergleichen zu können mit dem neuen System, weil die Diagramme diesen Vergleich direkt produzieren. Das heißt, Fehler werden prinzipiell auffälliger, aber dann liegt es halt eben auch immer noch an uns oder den Nutzern, sie zu beheben oder aber an den lesenden Nutzern zu merken, ah, Moment, da ist das schiefgelaufen. Und perspektivisch, klar, man kann natürlich das finde ich auch wieder sehr schön, man kann bei unserem neuen Benchmark-System, mir fallen 100 Dinge ein, wie wir das noch besser, toller, geiler machen können. Ist natürlich sehr einfach gesagt aus meiner Position heraus, der einfach nur Forderungen stellt.
Ja.
Aber perspektivisch kann man natürlich darüber auch nachdenken, wenn man 10 Ergebnisse hat und es kommt ein 11. dazu und das liegt 20-30% von den anderen Ergebnissen entfernt, dass man das mal nur soft behandelt
und nicht in die Wertung einschließen lässt. Im Hintergrund läuft das sogar schon.
Ja.
Es ist nochmal nicht scharf geschaltet. Ich habe jetzt auf jeden Fall seine Ergebnisse erstmal gekillt und gebe direkt nach dem Podcast den nett gemeinten Hinweis, dass er das bitte nochmal mit FSR4 Quality Upscaling und nicht mit FSR4 Native, also nur der FSR-Kantenglättung, aber ansonsten in nativer Auflösung ausführt. Und dann passt das auch. Und wir haben live im Podcast, Fabian, haben wir hier die Lösung gefunden. Du hast letztes Thema vorhin nicht angesprochen, aber ich fand es einfach ganz witzig und wollte jetzt, Moment, einmal Luft holen. Ich wollte es auch noch zur Sprache bringen. Du hattest eine interessante Sonntagsfrage zum Thema, zum viel diskutierten Titel. Ist euch schon mal euer, ich habe es natürlich gerade schon wieder zugemacht, euer Netzteil um die Ohren geflogen, wo sehr viel darüber diskutiert wurde, ob Netzteile überhaupt fliegen können. Aber das eigentlich Interessante und mein Takeaway, und es gab wie viel? 12, 10 Umfragen in der Umfrage, an denen man teilnehmen konnte.
Es waren viele diesmal, ich glaube 12, 13 oder so.
Die könnt ihr euch gerne alle angucken. Es ging ja auch wieder um die Wattklassen, die man hat und passiv, semi-passiv, nicht semi-passiv, Modularität und so weiter und so fort. Aber natürlich auch die Frage, ist schon mal ein Netzteil kaputt gegangen? Und da habe ich nicht nur in unseren Kommentaren hier, sondern das war auch mal wieder eine Sonntagsfrage, die sehr viel auf Facebook diskutiert wurde. Was ich da einfach immer wieder gesehen habe, war, ja, habe ich gemacht, als die Netzteile noch die 110, 230 Volt Umschalter hatten. Verrückt, was damals für Netzteile Massen aufgrund dieses kleinen, unscheinbaren Reglers, über dessen technische Relevanz sich der ein oder andere, der darüber berichtet hat, dass er so sein Netzteil zerlegt hat, halt überhaupt nicht im Klaren war. Und zum Glück gibt es das heutzutage nicht mehr und erfolgt alles automatisch. Alles Weitere zur Sonntagsfrage findet ihr in der Sonntagsfrage vom letzten Sonntag. Ich wollte, ja, interessiert vielleicht keinen
so wie mich. Ich fand's halt einfach erschienen am Sonntag.
Ja. Und wir sprechen uns nächste Woche wieder, Fabian. Ich überlege gerade mal, was steht denn so an? Embargo, das ist dann noch nicht das.
Ein Spiel erwartet uns nächste Woche.
Wer erwartet uns?
James Bond.
Ja, da schauen wir mal, ne? Da ist man dann ja. Wir wollen es uns gerne ansehen. Wann wir es schaffen werden, ist natürlich auch wieder die Frage: Gibt es einen Key? Gibt es keinen Key? Und wenn es keinen Key vorab gibt, dann steigt Wolfgang Ende nächster Woche zusammen mit mir erstmal ins Flugzeug nach Taipei zur Computex. Dann müssen wir mal gucken. Aber ja, das ist natürlich ein Riesending grundsätzlich für nächste Woche. Ich glaube, wann ist der Launch?
Ah, ja, ich glaube, es ist der 27.
Ja,
Donnerstag. Also der Mittwoch.
Mittwoch.
Ich glaube.
Mittwoch. Ja, 29. ist Abflug. Gut, Fabian, bleibt gesund. Ihr auch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.